Hallo liebe Zuhörer, ich freue mich, Ihnen meine heutige Interviewpartnerin vorstellen zu dürfen. Es ist die liebe Frau Mehlhopp. Frau Mehlhopp ist die Mutter eines betroffenen Patienten, der an Post-VAC, also an einer Schädigung nach der Impfung, erkrankt ist, aber die gleiche Erkrankung hat wie ME-CFS, also myalgische Enzephalomyelitis. Sie ist unfassbar gut belesen mittlerweile und man könnte sagen, sie ist eine Spezialistin auf dem Gebiet. Und ich freue mich sehr, Sie heute als Interviewpartnerin begrüßen zu dürfen. Frau Mehlhopp, bis gleich. Liebe Hörer und liebe Zuschauer, ich bin heute bei Frau Mehlhopp. Frau Mehlhopp ist der erste Kontakt. Frau Mehlhopp ist der erste Kontakt zu Patienten mit myalgischer Enzephalomyelitis. Long Covid, dieses komplexe Krankheitsbild.
Post-VAC.
Post-VAC, genau.
Wird immer verschwiegen.
Ja, nee, das ist genau. Das besprechen wir auch gleich noch und arbeiten das heraus. Ich glaube, Sie sind durch Dr. Onimus irgendwie auf uns gestoßen und dann.
Durch Herrn Wichert, ja.
Genau. Ach, genau, durch den Arzt in Bremen, ne? Genau, und das, was Frau Mehlhopp erlebt hat und wie sie das empfunden hat, das ist heute Thema in mehreren Themen, Komplexen, die wir da besprechen mit der BE, weil es wirklich ein unfassbar komplexes Bild ist und auch die Betrachtungsweise auf das Thema sehr komplex ist und auch von verschiedenen Seiten sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Und heute besprechen wir das einfach mal miteinander. Wie gesagt, Frau Mehlhopp, wir kennen uns jetzt schon gut, wie lange? Ein halbes Jahr oder so? Irgendwie verzeiht nichts mehr.
Ja, es ist genau, seit es mal so kritisch war, dass wir es mal gebraucht hätten.
Ja, okay, ich würde sagen, wir sprechen einfach drauf los. Mhm. Wie gesagt, der Grundtenor ist immer, dass wir versuchen, das so zu besprechen, dass es auch alle gut verstehen, weil Frau Mehlhopp ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten mittlerweile, Vollprofi. Warum, Frau Mehlhopp, sind Sie so gut informiert?
Man muss sich selber kümmern. Es gibt niemanden. Also deswegen sind die Selbsthilfegruppen einfach gut organisiert und da gehen auch immer die neuesten Studien durch die Runden und ja.
Ja.
Es gibt niemanden, auf den man sich verlassen kann. Man fällt durch sämtliches Raster, sei es Pflege oder Medizin.
Wie haben Sie es gemerkt bei Ihrem Sohn? Am Anfang, da war er erstmal nur krank, nehme ich an, oder? Hatten Sie gleich den Verdacht, dass es mit der Impfung zusammenhängt?
Ja, das hatte ich gleich. Ja? Das hat man als Mutter schon irgendwie im Gefühl. Eigentlich hatte ich das schon. Ja, als es soweit war mir das nicht ganz. Also ich hatte das schon im Gefühl, dass es irgendwie nicht gut ist. Aber es hieß ja immer, dass die Impfung harmlos ist und so weiter. Und leider hat mein Sohn 3 von den allerschadensträchtigsten Chargen bekommen. 3 Stück. Und das auch noch überdosiert. Ja, die sind alle überdosiert. Und das hat ihn halt zerlegt.
Das heißt, es war gestern auch ein Interview mit der Chefin dieser Stelle von der Charité, die Stabsstelle, dieses Zentrum, was da, glaube ich, auch aus Null gegründet wurde, ne, für chronisches Fatigue-Syndrom. Kennen Sie die? Die Professorin, die Leiterin?
Sie meinen Frau Scheinbogen.
Ja.
Das wurde nicht neu gegründet.
Das gab es schon und
ja. Das finanziert sich ja auch hauptsächlich aus Spenden.
Aber in einem Interview kam dann diese Argumentation. Also ich habe ja das, also dieses Krankheitsbild habe ich eigentlich kennengelernt durch Sie. Ich wusste, dass es das gab, aber ich arbeite ja bei Intensivmedizin. Ne? Ich hatte oft mit Krebspatienten zu tun, mit Patienten, die beatmet werden. Und dann kam irgendwie Dr. Onimus auf mich zu und sagt, Jan, da ist, kannst du vielleicht helfen? Möglicherweise ist da eine Infusion erforderlich.
Ja.
Das war ja da, vorher kannte ich das nicht und dann war praktisch die erste Argumentationskette, was das für ein Krankheitsbild ist, war von Ihnen. Und dieses neue, also es gab dann immer noch, sagen wir mal, Berichterstattung, wo ich sage, ja, das stimmt jetzt aber nicht, was die erzählen. Ne? Mittlerweile ist das so, Ja,
die Mediziner sind immer noch wie zu Zeiten Sauerbruchs. Es gibt immer welche, die aktuelle Forschung irgendwie unterdrücken wollen, warum auch immer. Keine Ahnung, wessen Interesse das sein kann.
Ja, begegnet mir jetzt aber immer weniger. Also ich hatte tatsächlich unfassbare Gespräche. Ich glaube, da hatten wir auch mal drüber. Ich hatte mal mit dem Doktor, mit dem Chico Schmidt, den kennst du ja auch.
Ja.
Eine Patientin in der Nähe von Bielefeld. Und da stand ja tatsächlich das Jugendamt vor der Tür.
Ja, natürlich.
Und hat gesagt, das Kind ist zu dünn, wir müssen das jetzt mitnehmen.
Ja, die Eltern erleben Schlimmstes noch oben drauf. Denen werden die Kinder weggenommen, weil es heißt, also man hätte so ein Münchhausen bei Proxy, das heißt, man macht die Kinder krank, man irgendwelche Zuwendungen erfährt.
Ja,
ja, das denken die Neurologen auch als allererstes, dass die Mutter im Knall hat, wenn sie ihren 20-jährigen Sohn füttert. Ja,
ja. Mhm. Genau. Also das war ja auch...
Weil das Krankheitsbild wird nicht gelehrt und dann greift das Gehirn auf das zurück, was man schon mal gehört hat.
Ja,
ja, anstatt sich mühsam neue Studien einzuverleiben. Das sind ja auch so viele, da müsste man hauptamtlich tätig sein.
Dann würde
um dieses ganze komplexe Krankheitsbild zu erfassen in all seinen Facetten.
Ja.
Aber die eine der hauptkrankmachenden Dinge sind einfach die Autoantikörper.
Mhm.
Und viele haben eben jetzt die Autoantikörper gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren, aber eben auch noch mehr. Es gibt jede Woche werden wohl zwei neue entdeckt, die auch im Gehirn und ihr Unwesen treiben. Und so weiter.
Mhm.
Also das weiß man aber auch schon lange, dass Autoantikörper eine führende Rolle spielen. Und jetzt bei Post-Vac und Long-Covid kommen ja auch noch die Spikes dazu.
Ja.
Und eben Fibrinklotz und Viruspersistenz und so weiter.
Ja, wir müssen das mal ein bisschen übersetzen. Also das ist wahrscheinlich für jeden, also schon, ich habe mal irgendwie gelesen, schon, dass die Beschreibung der Krankheit ist eigentlich für viele einfach zu komplex. Aber als erstes muss ich sagen, weil ich habe ja jetzt mit Medizinern in ganz Deutschland zu tun, jede Woche immer zu. Und am Anfang dachte ich auch, Alter, das gibt's doch gar nicht. Das ist so präsent mittlerweile. Gut, und jetzt war ich auch dadurch, dass ich mehrere Patienten hatte, da sehr eingetaucht. Aber das waren wirklich am Anfang so Gespräche, wo ich dachte, das, wie Sie es jetzt sagen. Mittlerweile ist es aber, mittlerweile ist es schon so, dass jetzt keiner zu mir sagt und sagt, Jan, ne, das ist Quatsch, was ihr da seht. Mittlerweile ist es zumindest so, dass alle Mediziner für sich aufgenommen haben, dass es dieses Krankheitsbild gibt, was ich immer noch komisch finde, als so Praktiker, ne, ich bin ja so ein gut ausgebildeter Krankenpfleger, der halt so eine mehrjährige Intensivausbildung nochmal gemacht hat an der Uni, auch so praktisch. Die habe ich halt gemacht und mit beatmeten Patienten und so weiter umgehen zu können. Und dann kommt dann irgendwie ein Kind ins Krankenhaus und sagt, ich kann, ertrage es nicht, wenn ich Nahrung im Magen habe. Und dann kommt da so ein Arzt und sagt, ja, leben wir eine Magensonde. Und dann denke ich so, Alter, hat so eine Klatsche? Also ich meine, das, die hat doch kein Problem mit den Zähnen oder mit dem Schluck, wenn ich den Magen habe. Wo kommt es denn hin, wenn ich da eine Magensonde gebe? Wo ist denn jetzt die Idee bei dir für eine Lösung? Also das sind so praktische Sachen, wo man in einem Krankenhaus bei der Visite sagen würde, ey, Oberarzt, kannst du mal einen Kaffee trinken, dass du munter wirst? Du redest gerade Quatsch.
Ja, es gibt natürlich MECFS-Patienten mit Magensonde, die auch über die Magensonde ernährt werden und das klappt.
Ich weiß, habe ich aber auch.
Aber nicht bei jedem.
Genau, nicht bei jedem. Also wir betreuen ja auch solche und das kann eine Lösung, aber es muss sie nicht sein.
Genau.
Ja, und diese Immunantwort, die ist ja mittlerweile auch manifest nachgewiesen. Da diskutiert ja jetzt auch keiner mehr drüber, ne?
Die ist ja auch komplex.
Ja.
Unterschiedlich. Sehr. Also es gibt IgG-Subklassenmangel und so weiter. Ich kann es nicht zu fachlich werden.
Ja. Aber erklären Sie es doch mal so, als wenn Sie es jemandem erklären, der noch nie was davon gehört hat, was da passiert. Rote Blutkörperchen verklumpen sich.
Auch. Also das passiert so viel. Das kann man nicht in 5 Minuten erklären.
Nee.
Aber in diese Symptome sind einfach diese absolute bleierne Schwäche, dass man seinen Arm nicht heben kann, dass man die Kraft nicht hat zum Schlucken, nicht sprechen kann aus Energiemangel.
Ja.
Und Brain Fog massiv und so weiter.
Also definitiv ist eins der schlimmsten betroffenen Stellen im Körper, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle.
Ja, aber eben alles, weil die Autoantikörper bringen den gesamten Stoffwechsel im Körper durcheinander.
Ja.
Das betrifft alles, überall.
Ja.
Nase, Ohren, Hirn, Magen, Ausscheidung. Ja.
Genau. Antikörper sind ja erstmal für die Heilung da, ne?
Ja, und das gerät eben durcheinander,
genau.
Und der Körper das verwechselt.
Richtig. So eine Entzündung. Eine Entzündung ist auch erstmal eine Heilungsreaktion. Mhm. Und wenn dann der Körper, wie bei einer Allergie, da ist es omnipräsent und jeder weiß, wie das funktioniert, oder hat schon mal einen gesehen, da ist es eben auch so, dass der Körper dann an der falschen Stelle sagt, jo, dich mache ich fertig, ne?
Mhm.
Ich versuche jetzt mal hier eine Heilung. Und ganz praktisch ist es ja so, das hatte ich in der Folge mit Dr. Schmidt, den ich ja auch, der mir auch freundlicherweise ein Interview gegeben hat, hat es auch nochmal. Das ist immer ein verkehrter Versuch des Körpers eine Heilung zu machen. Da läuft was schief. Deshalb ist es so schwierig, dem Körper zu erklären, dass er das an der Stelle lassen soll. Ne? Also das heißt, diese Antikörper versuchen dann irgendwas am Nerven den Körper zu heilen. Und dadurch kommt es da zu Schwellungen, es kommt zu Aufbrechen von Strukturen.
Und zur Bildung von Autoantikörpern, in denen diese Strukturen verwechselt
werden. Ja.
Weil zum Beispiel das Spike sitzt dann auf dem, sagen wir mal, Acetylcholin-Rezeptor, die ja auch durch ein Nikotinpflaster vielleicht vertrieben werden können. Genau.
Was aber wieder Tachykardie auslöst.
Ja, und dann, dann verwechselt der Körper das mit der Stelle, wo quasi der Spike sitzt.
Genau.
Und,
das Acetylcholin lässt sich leicht erklären für die Zuhörer. Es gibt so von unserem vom Vagus und vom Sympathikus, das ist unser vegetatives Nervensystem, ganz einfach erklärt, der eine ist dafür da, wenn der Säbelzahntiger kommt, muss ich ganz schnell loswerden. Und der andere ist dafür da, dass ich, wenn ich was gegessen habe, das gut verdauen kann. Und der eine wird inhaliert oder in Gang gesetzt durch das weltbekannte Adrenalin. Der Adrenalinstoß ist genau so, ne? Der Säbelzahntiger kommt durch die Höhle rein, man sieht ihn und man erschreckt sich. Und dann kann ich loslaufen, meine Lunge ist gut durchblutet und so weiter. Das andere wird gesteuert durch das Acetylcholin, der Vagus, der vagabundierende Nerv, der tatsächlich einen Teil auch durch die Wirbelsäule lebt, aber ansonsten sich im ganzen Körper verteilt. Und das ist dieses Acetylcholin, was Sie auch gerade erwähnt haben. Und der Vagus ist ja ein Schlüsselnerv auch bei sehr vielen Erkrankungen des Gehirns. Weil er nicht nur nach unten funktioniert, sondern auch nach oben. Es gibt eine sehr enge Verbindung. Es gibt ein wunderbares Buch, Die entzündete Seele. Kennen Sie das?
Das haben Sie mir mal empfohlen.
Ja, ist ganz wunderbar, wo genau das, was Sie sagen, wunderbar beschrieben ist. Und eben dieser Zusammenhang zwischen dem Mikrobiom im Darm und dem Gehirn. Was aber auch wieder am Ende die Entzündung, wie Sie es auch sagen, kann durch ganz viele verschiedene Sachen passieren, ne?
Ja, weil bei MECFS ist einfach Alarm im Körper.
Ja.
Deswegen haben die Patienten Daueralarm. Also der Sympathikus ist überaktiviert. Genau.
Und weil das Gleichgewicht nicht mehr da ist.
Kann auch nicht, weil wenn Sie starke Grippe haben, im Bett liegen, dann können Sie auch nachts nicht schlafen, weil da irgendwie der Körper weiß, hier stimmt was nicht und kämpft und kämpft. Und da ist natürlich Sympathikus dran.
Ja.
Und das lässt sich kaum abstellen, weil ja die Unordnung im Körper so stark ist.
Es gab mal ein Krankheitsbild, als ich noch das kleinste Licht auf der Intensivstation war, als ich dann neu hinkam, als ich meine Prüfung zum Krankenpfleger machen musste, ne? 94. Da gab es, also was heißt gab es, das gibt es ja immer noch, ne? Die nekrotisierende Pankreatitis. Das heißt, es ist so ein Krankheitsbild, wo die Bauchspeicheldrüse entzündet ist und dann fängt die an, sich selber aufzuessen. Weil da ja so ganz viele Enzyme drin sind, die alles auflösen können. Dafür sind sie auch da.
Mhm.
Ne? Und da ist es das Gleiche. Plötzlich macht die das bei sich selber. Und da hat man auch, am Anfang hat man das repariert und gespült und den Leuten nichts zu essen gegeben, weil es klug erschien, die Bauchspeicheldrüse stillzulegen, damit es diese Enzyme nicht produziert. Also hat nichts zu essen bekommen. Mhm. Da hat man gemerkt, die sterben alle. Punkt. Das war so. Also bei mir war es, ich hatte zwei Patienten zur Prüfung, die hatten beide eine nekrotisierende Pankreatitis. Das war eine Frage der Zeit, wann die sterben. Dann ist man dazu übergegangen, genau dieses Ungleichgewicht zwischen Sympathikus und Vagus auszugleichen, indem man den Sympathikus blockiert. Weil der geht ja nur durch den Grenzstrang, durch die Wirbelsäule. Da hat man hinten praktisch wieder Rückenmarksnarkose gemacht. Macht man heute noch?
Ach so.
Und dann kann man den
blockieren. Nicht der Latumblockade.
Nee. Tatsächlich in Höhe unterhalb vom Thorax, damit die Bauchspeicheldrüse nicht mehr innerviert wird. Dann hat man einen Schlauch gelegt, eine Magensonde über die Bauchspeicheldrüse hinweg und hat angefangen, den Darm wieder zu ernähren. Und seitdem haben die das überlebt. Die sind alle wieder arbeiten gegangen. Die waren, und vorher sind die eigentlich alle nicht mehr arbeiten gegangen. Und auch das war dieses unfassbar schlimme Ungleichgewicht zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Das kann der Körper eigentlich nicht. Dafür ist er nicht gebaut, das auszuhalten. Mhm. Über längere Zeit.
Ja, und das kommt auch noch oben drauf bei diesem Krankheitsbild.
Ja. Darf ich fragen, wie es Esken jetzt geht? Im Moment?
Also die Seed Weihnachten, da hatte er einen Crash. Der hat dann nicht mehr gesprochen. Weder ja noch nein, sich nicht mehr bewegt. Man musste ihn drehen, die Augen waren dauerhaft geschlossen. Und seit 4 Tagen spricht er plötzlich wieder. Also von einem Tag auf den anderen. Er lehnt auch alles ab, also alle Nahrungsergänzungsmittel, Medizin, alles lehnt er ab. Aber also ganz plötzlich seit 3 Tagen spricht er wieder. Wir wissen nicht, wieso.
Ja, und essen und trinken?
Zwischenzeitlich hat er aufgehört zu essen und zu trinken. Er hat alles abgelehnt. Und ja, nach 2 Tagen ohne Flüssigkeit wurde es dann
eng.
Ich wusste ganz genau, morgen wird das auch nichts, übermorgen auch nicht. Und dann mussten wir ins Krankenhaus gehen.
Genau. Da hatten wir noch, miteinander gesprochen und das war ein schlimmer Crash, ne? Das macht halt immer sehr viel Angst. Ich erlebe diesen Crash jetzt werde ich immer zu den intensiven Fällen gerufen. Mein Blick ist ein anderer, aber ich habe gerade einen Patienten in Hamburg, der wiegt irgendwie noch 40 Kilo. Und da war 85, ne? Und dann habe ich jetzt am Dienstag einen Infusionsschlauch gelegt, sozusagen, einen Katheter in die Vene und ich fand das schon, da hat einen unfassbar guten Hausarzt, der das alles mitträgt und wir mussten ihn dann auch stufenweise, also erst mit einem ganz winzigen Schlauch in den Handrücken, weil er das andere nicht ausgehalten hat, dann einen größeren und dann haben wir ihn da auch ernährt und das war ein Moment, das hat auch seine Frau gesagt, für ihn erstmal so ganz kurz, so eine Art Glück, dass er endlich diesen Katheter hatte. Man konnte den nicht eher legen, weil natürlich die Vene gefüllt sein muss. Wenn sie den reinlegen in eine leere Vene, gibt es Thrombosen. Und deshalb musste man praktisch erst so ein bisschen Eiweiß in den Körper bringen, damit Wasser in der Vene festgehalten werden kann. Ne? Und dann ging das, aber das war auch so.
Ja, vielleicht viel Stress auch weg, dass man sich jetzt nicht zum Essen quälen muss, wie auch immer.
Ich weiß noch, als ich an Jena meine Fachausbildung gemacht habe, an der Uniklinik, mussten wir auch in die Kinderklinik und in meinem Heimatkrankenhaus haben wir keine Kinderklinik. Mhm. Das ist ein Regelversorgungskrankenhaus, wir hatten keine Kinderklinik, das war neu für mich. Und es waren ein paar Sachen, musste man einfach, die waren unfassbar streng, weil Kinder halt extrem wenig Reserven haben. Also das ist schon, wenn sie eine Narkose beim Baby machen, was halt irgendwie, weiß ich nicht, 3 Kilo wiegt, ne?
Ja, klar.
Und sie geben ein Medikament, was sie gewohnt sind, auf 100 Kilo, dann sind sie aber wirklich am Rechnen und da gibt es keine Reserve. So, ne? Beim Erwachsenen 10 Milligramm, wenn man sich da irgendwie dann sagt, boah, ist auch nicht gut, ne? Aber beim Kind keine Reserve. Und dann hat man natürlich bei Kindern, gut, das kannte ich auch von den Intensivpatienten, die können sich halt nicht adäquat äußern. Die können sich sagen, oh, ich glaube, ich habe eine Meningitis. Wollen Sie mal gucken, ne? Und das kannte ich aber sehr gut. Aber der Unterschied zwischen einer Meningitis und einer Enzephalitis, also entweder ist die Gehirnhaut entzündet oder das Gehirn an sich, was sehr schwierig ist, weil beides auch übereinander übergreift. Das heißt, wenn ich eine Hirnhautentzündung habe, später entzündet sich auch das Gehirn, ist ganz typisch bei Kindern, bei einer Hirnhautentzündung können die nicht nicken, ne? Das tut dann weh, wenn sie den Kopf. Und wenn das Gehirn auch beeinflusst ist, dann gibt es immer eine Wesensveränderung. Und das ist bei Erwachsenen auch so, wenn die eine Sepsis bekommen. Da gibt es also Forschungen, wie man rausbekommt, ganz schnell, weil man hat dann nur ein ganz kurzes Zeitfenster, um den Patienten zu retten. Wie kriege ich raus, dass er jetzt bald eine Blutvergiftung bekommt, eine Sepsis? So, das kriegt man raus, wenn die eine Wesensveränderung haben. Das konnte ich auf Intensivstationen, wenn ein Patient sowas entwickelt hat, konnte ich das praktisch auf die Sekunde sagen. Das ist eine Aussage gewesen, die nicht gepasst hat. Und dann haben wir eigentlich schon alles vorbereitet und haben dann die Katheter gewechselt und alles und geguckt, wo kommt jetzt die Sepsis her. Aber diese Wesensveränderung sehe ich auch bei den ME-Patienten. Die sind einfach komplex im ganzen Körper entzündet. Inklusive Gehirne.
Ja, obwohl, da gibt es ja auch noch einen Unterschied, und je nachdem, was für Virusreste und Spikes im Körper sind, die sind ja auch, Spikes sind ja auch im Gehirn.
Ja.
Und da kann man ja nicht einfach mal eben so eine Gewebeprobe nehmen.
Nee, war ja auch, es gab, als Corona noch aktiv war, gab es ja extra Abstrichpinsel, dass man versucht hat, die Gänge, das konnten die alle nicht riechen.
Ja, ja.
Ne? Das war eine Pforte, die das Virus genutzt hat. Das war oft so, dass ich kenne auch viele, die dann irgendwie nur gemerkt haben, diese Corona haben, weil sie nicht mehr riechen konnten. Da habe ich auch gelernt, dass man Zitronen nicht schmeckt, sondern riecht. Deshalb konnten die immer keine Zitrone schmecken.
Ja, aber
es war unser Geruchssinn am Ende da nur weg war.
Hat man ja bei einer Erkältung auch, dann schmeckt das Essen
gleich. Genau, dann schmeckt das Essen gleich. Und haben Sie, also was ich gemerkt habe, also wenn man irgendwas Positives, da gibt es natürlich nichts Positives, aber am Ende habe ich jetzt gemerkt, dass, dass diese Gruppe, wo sie auch nicht genießen, Kids, ne,
zum Beispiel, ja,
unfassbar effektiv ist. Also ich weiß, Dr. Schmidt, den habe ich damals irgendwie gegoogelt, weil ich irgendwie einen Arzt brauchte mit Infusionen, der sich auskennt und weil es das wenig gibt und der auch den Mut hat, jetzt mir zu sagen, du darfst da einen Katheter legen irgendwo. Ne? Das ist ja normalerweise, wird es auf Intensivstation gemacht. Mhm. Ich mache es zu Hause im Kinderzimmer. Und jetzt ist aber so, dass glaube ich, dass das sehr schnell gemerkt wurde, wer hat eine offene Schnittstelle, ein offenes Ohr, wer ist bereit, wer hat die Kenntnis. Und jetzt höre ich immer in Mainz, bei dem Kind, wo ich sage, na, haben Sie denn schon, ja, Dr. Schmidt. So, na, ist ja super, ja,
wir kennen es schon. Das spricht sich rum, wenn Herr Schmidt jetzt Erfahrung hat und ja, sich auskennt, dann kann man natürlich diese Dinge verschreiben und andere trauen sich da gar nicht ran.
Aber es entsteht ein System, sag ich mal, da war jetzt nicht das Bundesgesundheitsministerium da und hat versucht, das zu koordinieren. Das war an der Stelle nicht gelesen, Kids.
Ja, das muss man alles selber machen.
Das muss man selber machen, ja, sonst macht es keiner.
Nee, durch nicht genesen Kids haben wir auch endlich eine Hausarztanbindung bekommen.
Ja.
Und das war drei Jahre gar nicht der Fall.
Ja.
Mussten wir alles selber per Video gucken, wie man Blut abnimmt.
Ja.
Also ehrlich, weil hier kein Hausarzt kommt.
Ja, ich habe eine Zentrifuge mittlerweile auf dem Auto. Man sagt
ja, die
Auto
ist ich habe auch einen gekauft.
Ja. Also man ist wirklich, ich habe mittlerweile im Zuge dessen habe ich eine Ausbildung in der Radiologie, damit ich Katheter auch in der Klinik legen kann und eine Röntgenkontrolle. Ich habe eine Zentrifuge, also Laborausstattung und natürlich alles intensivmedizinische. Da wäre ich in 10 Jahren im Leben nicht drauf gekommen, dass ich sowohl labormedizinisch als auch nuklearmedizinisch, um Patienten zu Hause zu behandeln.
Ja, und das müssen alle Eltern auch noch. Zusätzlich zu der Pflege ihres Kindes und zu der psychologischen Betreuung.
Ja.
Denn man muss ja mal bedenken, dass der Lebenswille ja auch nicht unbedingt mehr so stark ist, wenn man über 3 Jahre im Dunkeln liegt.
Ja.
Ohne alles, ohne Freunde, ohne Handy, ohne Körperkontakt,
ohne
Licht. Essen, ohne Licht, ohne gucken können, ohne hören können, nichts hören.
Ja.
Geht, es ist alles viel zu viel Reize.
Mein Hamburger Patient, da hat sich dann einbeißen lassen, also wir konnten ihm am Anfang den Katheter nicht legen, ne, weil er hat einfach keine gefüllten, zu wenig Blut in den Venen hatte. So, das ist an die Klinik. Dann haben sie ihm kurzzeitig eine Infusion gegeben. Das hat auch gut geklappt. Da waren wir alle sehr froh. An der Stelle versuchen wir dann immer zu intervenieren, ihm doch da gleich unter Klinikbedingungen den Katheter zu legen. Da ist ja nicht so, dass das mein Hobby ist. Das ist ja immer eine Notkerke.
Ja.
Und es ist natürlich im OP mit ordentlich Ausstattung besser als im Kinderzimmer auf der Futonmatratze. Und dann haben die den heimgeschickt. Also ein Mann, der noch irgendwie nichts wiegt. Ich habe auch ein Foto, was ich auch verwenden darf. Und müssen wir mal gucken, wie wir es einbinden. Und dann haben die den heimgeschickt mit dem können wir jetzt auch nicht ändern. Und dann...
Ja, die Aussage haben wir auch bekommen im Krankenhaus.
Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe jetzt so ein Zehnt Sekunde gedacht, ja, jetzt nimmt sie dich hopp, das stimmt nicht. Doch, das hat gestimmt. Die haben den heimgeschickt, obwohl er gesagt hat, ich möchte eine Therapie, ich möchte infundiert werden. Und da haben sie gesagt, wir sind nicht die richtige Klinik. Und dann haben sie gefragt, ja gut, dann nehmen wir eine andere Klinik. Ja, für sie gibt es aber keine Klinik.
Ja.
Das haben die gesagt.
Ja, das ist ja auch so.
Ja, und dann schicken die, das ist schon irgendwie, früher dachte ich immer, also eigentlich dachte ich das eine ganze Zeit, dass ich in die Klinik gehe und dann rausgehe, wenn die irgendwie was gemacht haben.
Ja, das ist naiv.
Ja, das ist naiv.
Wir haben auch gesagt bekommen, also eine künstliche Ernährung gibt es hier nicht, als mein Sohn 2 Wochen nichts gegessen hat.
Ja.
In der Klinik.
Ja.
Also und am Verhungern war ich.
Ja.
Infusionen, ja, aber die waren letztlich auch viel zu wenig. Und dann habe ich gefragt, ja, wollen Sie ihn verhungern lassen? Und zum Glück sind sie ins Spiel gekommen, sonst das hätten die niemals gemacht.
Ist das nicht schlimm?
In der Klinik verhungert.
Ja. Dass man jemanden kennen muss, der dann in der Klinik anruft,
ja,
weil der da zufällig schon mal ein Interview mit dem Chef der Klinik gemacht hat.
Genau.
Und dann plötzlich geht das. Und also für mich ist es auch,
Das ist Zweiklassenmedizin, ja. Das ist ja das, was man wirklich
gar aber nicht manchmal, findet. Wir hatten das damals auf Intensivstationen schon, dass das für uns so unfassbar war, dass Patienten, die auf der Intensivstation bekommen, die kommen Zugang, ja, also irgendeinen Schlauch in irgendeine Vene und werden dann erstmal infundiert. Das ist einfach Standard, weil man sowieso einen Zugang braucht, wenn man Notfallmedikamente
kriegt. Genau.
So, zack. Und dann sind wir irgendwie manchmal auf eine andere Station gekommen, auf die innere. Und da lagen dann Patienten, die dehydriert waren, weil die eben keine Infusion bekommen haben, weil die nämlich gerade einen Herzkasper hatten. Und da hieß es immer, beim Herzkasper muss man aufpassen, dass die nicht so viel trinken und Infusionen bekommen, damit das Herz nicht so viel arbeiten muss, ne? So, wenn man dann aber nichts zu trinken bekommt, dann pullert man auch nicht mehr. Und dann haben die eine ganz tolle Sache gehabt in ihrem Kopf. Dann haben die gesagt, wenn jemand nicht pullert, dann darf der natürlich auch nichts trinken, weil jetzt hat er ja noch eine Niereninsuffizienz. Der hat aber nicht gepullert, nicht weil er eine Niereninsuffizienz hat, sondern weil er einfach leer war, ne? Und sie brauchen in der Niere einen Anpressdruck, weil es ja 180 Liter Primärhand gibt. Egal. Und so ist, und dann hat man schon, ich meine, das waren irgendwie 2 Treppen und 20 Meter Entfernung. Und da war der Unterschied von, die ganze Station sagt, die darf nichts trinken, bis es wirklich kurz vorm Tod war tatsächlich. Wir sind unter Reanimationsbedingungen praktisch gerufen, hinzugezogen worden. Und dann mit einer Infusion ist das innerhalb von einem Tag dann, also das wundert einen dann schon, warum das noch passieren kann, dass Patienten nicht ernährt werden, weil das ist Routine. Das war auch vorher schon Routine für mich. Patienten ernähren ist die absolute Routine. Das kann jeder. Es gibt da, es gibt auch unspektakuläre Mittel, die man anwenden kann, die man kaufen kann, die Apotheke liefern kann in Stunden. Das ist also wirklich im ambulanten Bereich 0815, wie ein Verbandswechsel. Und dann kommt ein Patient in die Klinik und dann sagt irgendein Arzt so, kenne ich mich nicht aus, mache ich nicht. Und dann steht man da und denkt irgendwie, wow. Naja. Er lebt noch in der Klinik?
Nee, er wird von uns privat gepflegt.
Jetzt zu Hause, also privat. Mhm. Und haben Sie, also gibt's jetzt zum Abschluss unseres Gespräches, haben Sie irgendwie für sich eine Zukunftsvision? Denken Sie, warten Sie auf ein Medikament, was zugelassen wird? Es gibt jetzt dieses omnipräsente Blutwäsche-Thema, was ja hilft, aber nicht lange.
Das Schlimme ist, dass für die Patienten kaum was in Sicht ist. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels.
Ja.
Und das beste Pferd im Stall wurde zur Schlachtbank geführt.
Das war?
Das war BC007. Das kann immerhin Autoantikörper neutralisieren.
Hm.
Das war schon für viele eine Hoffnung, die geplatzt ist. Und keiner versteht, dass man liegen gelassen wird, nicht behandelt wird, alle schon weg. Man fällt komplett aus dem Sozialleben, also unsere ganze Familie ist seit über 3 Jahren ohne Kontakte. Wir fallen aus den Berufen und es gibt etwas, das seit 30 Jahren erforscht ist und darf nicht auf den Markt. Also da fragt man sich schon, was das für ein Krimi ist.
Ja.
Und wie viele Leute da liegen, denen es helfen könnte.
Ja.
Und den Personen aus den Studien hat es ja auch geholfen. Die hätten nur noch mehr gebraucht, viele. Und manche sind gesund geworden. Und die Forschungsergebnisse von Frau Hoberger sind einfach extrem positiv.
Da fragt man sich schon, wie die Impfung in 2 Monaten durchgeboxt werden konnte. Und bei, wie Sie sagen, 30 Jahre erprobten oder erforschten Medikamenten noch ein Titel davor geschoben wird.
Und sie sagen, ja, okay. Es ist halt eine kleine Firma und die haben ja kaum Mittel, wenn sie kein Geld verdienen. Ja. Nur ein Mittel, das sie noch erproben müssen. Ja, die müssen ja mal reinbuttern. Aber was das für ein Wirtschaftskrimi sein könnte, keine Ahnung.
Ja.
Also das kommt allen etwas komisch vor, denn die Patienten sind sehr gut vernetzt, auch mit den Probanden dieser Phase-2-Studie von BC-97. Auf der letzten Liegendemo war eine Frau, die hatte ein Schild: BC-007 hilft doch, ich bin der Beweis, ja, die konnte da rumspringen. Und die sind auch unter den Probanden gut vernetzt gewesen und sie meinte, den meisten hätte es geholfen.
Ja. Also ich glaube, diese Erforschung und die Zulassungsmentalität von neuen Medikamenten ist auch mittlerweile so komplex geworden. Mein alter Chefarzt, der jetzt leider letztes Jahr gestorben ist, Gerd, der hat gesagt, wenn du jetzt eine ordentliche Doktorarbeit schreiben willst, musst du manchmal irgendwelche Sachen nehmen von 1950, weil heutzutage ist ja alles verboten.
Ja, aber
hast die Ethikkommission und sagt, das darfst du nicht machen, ja, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, wenn der Patient das. Es hat alles seine Berechtigung, aber man kommt natürlich für ein geringes, eine kleine Firma, wie Sie sagen, keine Chance.
Das ist
die kriegt das nie zu Ende.
Genau, das ist.
Ja. Weil sie nie die Zeilen liefern kann, weil sie viel zu klein ist.
Und die großen Pharmafirmen haben natürlich kein Interesse an einem Mittel, das so viele Patienten gesund machen könnte. Ne? Weil wir sind ja fast 1 Million betroffen, ne? Die schlucken für 500 Euro im Monat Nahrungsergänzungsmittel aus Verzweiflung. Da stecken ja auch Pharmainteressen hinter.
Ja.
Also ich keine Ahnung, man blickt da nicht wirklich durch. Also ich finde es grausam. Weil über 60 Milliarden Kosten jedes Jahr durch MECFS Betroffene. Aber 500 Millionen für ein Medikament Phase-3-Studie ist nicht da.
Mhm.
Und Pharmaindustrie hat auch kaum Interesse. Ich habe schon mit jemandem gesprochen.
Ja, ich bin da immer ein bisschen, also ich erlebe bei sämtlichen, bei Krebspatienten, ME, es gibt immer natürlich eine Kritik an der Pharmaindustrie, die ist immer berechtigt, ne?
Ja, gut, die haben ihre eigene.
Aber ich frage mich dann, ich frage mich dann immer, ich finde, dass man doch so eine Forschung auch durchaus als Staat, als Bundesministerium in Auftrag geben kann. Also ich komme ja aus Ilmenau, da gibt es eine große Uni, die haben eigentlich immer irgendwelche Forschung für die Industrie gemacht, Grundlagenforschung. Mhm. So, und klar, wäre es schöner, wenn die Pharmaindustrie sagt, ja komm, wir machen das jetzt mal auf eigene Kosten und dann schauen wir mal, ob es zugelassen wird und so. Aber dann nach dem dritten Medikament bist du dann halt eben auch pleite. Oder vielleicht wäre es auch richtig, vielleicht sind das auch als Arschgeigen, kann sein. Aber ich finde, sowas kann man auch strukturell als WHO machen. Oder das kann einfach eine Forschung sein, die auch mal neutral, ohne erstmal Interessen ist. Und dann kann man es ja immer noch verkaufen, wie die Frequenzen bei der Telekom oder bei irgendwelchen 5G. Die wurden doch auch versteigert dann. Da kann man ja sagen, hier, das bundeseigene Institut hat jetzt hier erforscht, Phase 3, so, wer will. So, und dann wird das versteigert und dann können die das ja machen oder so, ne?
Naja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ganz genau.
Deswegen sind wir auch alle so verzweifelt.
Auch den Willen kann man halt nicht privatisieren. Und wenn das eben die Pharmaindustrie nicht macht, dann finde ich, auch wenn das immer der Staat muss es machen, das klingt natürlich immer wahnsinnig plakativ und man mag es gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist halt so, wenn ich gucke, dass das ein Weg wäre für mich. Also, dass die Universitäten, gefördert werden, die müssten stark gemacht werden und in die Lage versetzt werden, mit 500 Millionen oder was man da auch immer braucht, das erstmal vorzubereiten. Und irgendwann gibt es dann bestimmt einen Teil der Industrie, der sagt, okay, jetzt sehen wir das auch. Aber das wollen wir sagen, muss, ja, ihr müsst jetzt auch die Grundlagenforschung machen und sagen, ja, jetzt habe ich auch hier irgendwie 50 Krankheitsbilder und da ist ein Medikament schiefgegangen. Ich kenne das ja, weil ich immer auf den Kongressen bin. Wenn die da irgendwie versuchen, ein neues Schmerzmittel oder ein neues Antibiotikum herzustellen, das kostet mal 1 Milliarde und dann kriegt es keine Zulassung, ja, dann ist die eben trotzdem weg.
Mhm.
So, und dann sagen die natürlich beim dritten Mal, dann geh du doch auf die Gesellschafterversammlung und erklärst denen, ne? Mhm. Das ist halt so, ob ich jetzt ein Auto baue, was nicht verkauft wird, oder ein Medikament. Und bei Autos ist es ein bisschen scheißegal. Und bei Medikamenten muss das die Gesellschaft, müssen wir das tragen, um den Patienten zu helfen.
Ja, aber die Bürokratie soll sehr, diese Hürden der Bürokratie sollen sehr groß sein, auch für diese ganzen Forschungsprojekte.
Ja, das ist so, das stimmt.
Das könnte man schon verringern.
Ja.
Und das dauert Zeit.
Ja, wird ja in jeder weiten Periode wird ja wieder erzählt, dass genau das immer verringert wird. Und passiert ja nicht. Also, ich habe ja auch große Konflikte mit der Allgemeinen Ortskrankenkasse hier in Berlin, da mache ich auch eigene Themen drüber, aber das ist Typen hinterm Schreibtisch, die entwickeln ein eigenes Wesen, das kann ich Ihnen sagen. Mhm. Da kommen sie, können sie auf den Wald gehen, können mit einem Baum reden, wenn jemand hinterm Schreibtisch sitzt und keinen Bock drauf hat. Ich habe da auch mal mit einem Professor Schlegel, ein recht berühmter Jurist, drüber gesprochen und er hat auch gesagt, er fragt sich auch manchmal und er sagt, die machen das einfach. Das ist so ein Ding, sie sitzen hinterm Schreibtisch, das ist so ein Machtding auch. Ne? Mhm. Sie sind persönlich nicht haftbar. Also da kriegt man nicht raus. So können nicht bei der so kriegt man aber doch. Also ich weiß schon, wen ich da ansprechen muss, werde ich auch machen. Aber für die ist das so, die sind in der breiten, ich sag mal, im AOK-Schlamm oder im Bundesministeriumsschlamm. Und dann kann man erst mal als Staatssekretär oder auch wer auch immer als Verantwortlicher für die Verträge, hat man schon eine relativ große Machtfülle. Und kein einziger aus dem eigenen Apparat pisst einen an. Mhm. Man kann das einfach machen, ablehnen. Es gibt ja Filme und Comedy-Sendungen drüber, wie Bauanträge abgelehnt werden, ne? Und wie dass es als Sport betrieben wird. Und das klingt immer im Radio lustig, aber wenn man halt selber betroffen ist, ist es überhaupt nicht lustig.
Nee, wir sind hilflos. Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels, alle. Mhm. Und viele, wir kommen ja aus Berufen, die wurden auch vom Staat teuer bezahlt, die Studien und es fällt alles weg, Facharbeiter, alle aus allen möglichen Gesellschaftsschichten.
Ja.
Ziemlich viel lahmgelegt und sehr viele junge Menschen.
Ja.
Also unsere Nachbarstochter hat auch lang Covid.
Ja.
Fällt auch komplett weg.
Ja.
Weg ist weg.
Ja.
Kann man gucken. Das ist schon alles bitter und mittlerweile sind es einfach so viele Betroffene. Zum Glück berichtet die Presse auch.
Ja.
Das hilft uns schon sehr. Ja. Und ich hoffe, dass irgendwann mal was passiert.
Ja, das ist, ich habe auch Menschen, die sich irgendwann mal abgewandt haben von der in der Pandemie, von der Presse, weil die auch schon nicht immer ein sehr gutes Bild abgegeben hat, muss ich auch sagen. Ich bin Presse-Junkie, ich habe mehrere Zeitungen im Abo, aber, und ich lese die auch, und ich kann schon sagen, es gab da wirklich Stellen, wo eben Menschen, die sich nicht impfen, also das war nicht gut, die Rolle immer. Das muss man auch objektiv sagen. Dann ist man noch kein Verschwörungstheoretiker, die haben zwischendurch richtig Scheiße gebaut. Aber mittlerweile sind die wieder da. Aber ein Teil ist verloren. Ich kriege manchmal Informationen, sage, ey, ja, und guck mal, ne, hier gibt es eine Information über neue Zusammenhänge. Sag, ja, habe ich gelesen. Hä? Wo denn? In einem Tagesspiegel? Oder in der Süddeutschen? Oder in der Züricher? Ehrlich, die berichten darüber? Ja, schon lange. Das ist, ich sag, das stimmt, ihr habt recht, die haben. Es gab Zeiten, wo alle verunglimpft wurden, stigmatisiert wurden. Und ich habe ja auch meine Heimatintensivstation, waren auch welche, die sich nicht haben impfen lassen wollten. Und die hatten ja scheinbar auch nicht ganz Unrecht. Und jetzt ist es sowieso egal, ob man geimpft war oder nicht. So, ne? Und die treffen sich heute noch und haben so einen Stammtisch, ne? Miteinander sagen die, naja, egal. Aber und die wurden sehr wohl stigmatisiert. Und dann gab es die Impfpflicht, das darf man nicht vergessen bei Krankenschwestern. Also meine Ex-Frau arbeitet da noch auf Intensivstation und die hat da wirklich, die ist da gemobbt worden.
Ja, bestimmt.
Also in einem Bereich, also wo, also keiner würde auf die Idee kommen, Krankenschwestern aus dem Beruf zu drängen. Also ich meine, das ist doch nur ein Allgemeinwissen, dass es da zu wenig gibt. Nee, haben die gemacht. Mhm. Rein sportlich machen wir das jetzt so. So, wir haben zwar keinen anderen, wir wissen auch nicht, wie wir weitermachen sollen, wir machen es trotzdem. Naja. Frau Milo, ich bedanke mich. Wir werden hoffentlich nochmal, wir reden sowieso immer miteinander, das haben die Zuhörer wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir immer in Kontakt sind. Und aber wir werden bestimmt auch nochmal ein Interview führen und dann hoffe ich dann, dass es irgendwie besser geworden ist.
Was? Ja, ohne Hoffnung können wir alle nicht leben.
So sieht's aus. Mhm. Das war's. Bis zur nächsten Sendung und tschüss.